lese uns aus Psalm 119. Dieser Psalm 119 hat uns bis heute sonntags immer durch die Losungen begleitet als Sonntagspsalm. Ich muss sagen, er hat sich tief bei mir eingeprägt. Psalm 119, Vers 33 bis 36a und der Vers 45. Herr, zeige du mir, was deine Ordnungen für mich bedeuten. Ich will sie beachten, solange ich lebe. Gib mir Einsicht in deine Gebote, ich will sie lebenslang einhalten. Hilf mir, deine Gebote zu befolgen, denn sie bereiten mir Freude. Gib du mir Liebe zu deinem Wort. Vers 45, du gewährst mir einen großen Freiraum für mein Leben, weil ich deine Ordnungen täglich befolge. Und dazu noch ein Vers aus dem Neuen Testament, aus Jakobus 1, Vers 17. Alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht. Frage an uns: Können wir das, was ich gerade aus dem Alten und Neuen Testament vorgelesen habe, können wir das aus ganzem Herzen bejahen und Ja dazu sagen? Zeig du mir deine Ordnungen, das, was sie für mich zu bedeuten haben. Ich will sie beachten, solange ich lebe. Gib mir Einsicht in deine Gebote. Ich will sie entschieden befolgen. Deine Gebote bereiten mir Freude. Deine Ordnungen sind kein Knebel, sondern sie bieten mir großen Freiraum für mein Leben. Alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Davor ein Ja. Gott meint es gut mit mir. Wenn wir heute so formulieren, dann tun wir das meistens aus der Perspektive, das kann ich an meiner Lebensführung ablesen, dass das so ist, dass Gott gut zu mir ist. Und dann zähle ich gegebenenfalls Gebetserhörungen auf, wo Gott eindeutig und gut und hilfreich geantwortet hat. Oder ich sage, Gottes Plan für mein Leben ist gut und kann dann viele Beispiele dafür aufzeigen. Das ist also praktikabel und durchführbar und heilsam für mich. Und ich spüre es auch im Missverständnis, in Ängsten und in Krankheit, seinen Trost und dass ich von ihm gehalten werde. Christen entpuppen sich so also als Sammler von göttlichen Wohltaten, von Annehmlichkeiten in Sachen Gnade und Segen und Liebe und mit meist gut ausgehenden Abenteuern. Ist das aber die richtige Perspektive für die Feststellung, Gott meint es gut mit dir und mit mir? Wenn das so ist, und ich scheine es ablesen zu können an manchen jungen Christen, gerade auch im charismatischen Bereich und auch immer häufiger in unserer eigenen Verkündigung, dass es sich so durchgesetzt hat, Gottes Güte zu uns so zu sehen und aus dieser Perspektive zu sehen, dann muss das nicht automatisch sofort von biblisch sein. Es kann auch Produkt meines eigenen Wunschdenkens. Und ich habe mich gefragt, kommt die Perspektive, die hinter diesem Jakobus-Ausspruch und hinter Psalm 119 steht, wirklich in unseren Überlegungen noch vor? Gott meint es gut mit mir? Dort, wo er mir hilfreiche und überlegenswerte Leitplanken, also einen guten Leitfaden, einen guten Rahmen für mein Leben bereithält und ich folge dem? Das Wesentliche meines Glaubens ist doch nicht, möglichst viele Gebetserhörungen bei Gott abzuholen, sondern gemäß seines Willens für mein Dasein zu handeln und zu leben. Und dafür habe ich beim Start in den Glauben einen Perspektivwechsel vollzogen. Weg von meinen eigenen Planungen für mein Leben hin zu Gottes Plan für mein Leben. Daran möchte ich mich gerne messen. Weil ich immer dabei auch voraussetze, er meint es gut mit mir. Und deswegen ringe ich gegebenenfalls auch manchmal um Einsicht da hinein. Dann, wenn sich Reibungspunkte ergeben zwischen Gottes Plänen für mein Leben und meiner eigenen Gestaltung meines Lebens, wenn da so eine Diskrepanz ist, wenn sich Widerspruch einstellt, Wenn ich mich also bei der Frage ertappe, Herr, wie kannst du nur? Ich will Gottes Willen grundsätzlich befolgen. Punkt. Eine Grundentscheidung. So wie in Psalm 119 beschrieben. Ob ich es dann immer tue, steht auf einem anderen Blatt. Aber es ist doch ein himmelweiter Unterschied bei Ungereimtheiten in meinem Leben, wenn es um Gottes Plan für mein Leben geht, fast schon automatisch den gnädigen Gott zu beschwören, dessen Aufgabe es doch gefälligst ist, alle meine Eselheiten wieder einzuebnen, stillschweigend all das aus dem Weg zu räumen. Und wenn nicht, dann meint er es nicht gut mit mir. Oder ob ich in der Not der Sünde, die ich erlebe, was ich eigentlich gar nicht will, wenn ich in dieser Not um Vergebung ringe und nachfrage und es dann erleben darf, dass Jesus wirklich gnädig, verständnisvoll, seelsorgerlich und befreiend sich mir zuwendet und mich wieder, der ich eine kräftige Bauchlandung hingelegt habe, auf die Füße stellt, der mir vergibt. Was ich heute Morgen im Weiteren meiner Predigt sagen werde, wird nicht allen gefallen. Vielleicht ist diese Predigt auch nicht wohltemperiert, muss ich ja heute sagen, wobei ich immer schon so die Frage hatte, ob mir das gefällt, dass alles wohltemperiert und ausgeglichen ist. Aber vielleicht jedoch kann ich uns allen den Blick neu dafür öffnen, für ein zustimmendes Eingeständnis, ja, Herr, wenn ich ganz genau hinschaue, dann spüre ich, du meinst es gut mit mir. Auch wenn du mir manchmal mit meinem eigenen Wunschdenken widerstehst und es nicht so machst, wie ich mir es vorgestellt habe. Wer bisher gut zugehört hat, spürt, worauf ich hinaus will. Mein Verhalten und die christliche biblische Ethik. Neudeutsch formulieren wir manchmal gerne, wenn uns etwas nicht gefällt, das ist doch ein absolutes No-Go. Und dann meinen wir, das geht aber gar nicht. Mir fällt auf, dass heutzutage immer seltener ethisch gepredigt wird. Warum ist das so? Also darüber predigen, welche Vorstellungen Gott von meinem praktischen Alltag hat, wie ich mich verhalten soll, hinter vorgehaltener Hand, also gegenüber Gottes Vorstellungen von gelungenem Leben, ein unterschwelliges No-Go. Ist denn schon alles klar diesbezüglich? Wir müssen uns also gar nicht mehr lange über ethisches, christliches Verhalten unterhalten. Haben wir als Christen zum ethischen Gefüge unserer Gesellschaft überhaupt nichts mehr beizutragen? Darf man erst gar nicht mehr mit ethischen Maßstäben kommen, weil es schnell anstößig und übergriffig wird. Und weil uns doch der Privatbereich so heilig ist, hat sich auch keiner da einzumischen. Das verbieten wir uns. Und weil sich der, der es dennoch tut, sich schnell vorwerfen lassen kann, jetzt verlässt du aber den Pfad der Liebe. Das ist überhaupt so ein Totschlagargument. Der heutige Individualismus bietet eine Vielfalt teilweise konträrster Lebensentwürfe. Und da kommen wir mit sowas wie bindender ethischer, biblischer Ethik, no go. Wo bleibt die Toleranz? Braucht es die nicht mehr? Soll doch jeder nach seiner eigenen Fasson selig werden, hat der alte Fritz von Preußen das schon seinen Untertanen empfohlen. Wenn ich in meine Umwelt hineinschaue, gerade auch in die Umwelt, in dem Bereich, wo es keine Christen gibt, müsste es da ja nur blühendes Leben geben auf diesem Hintergrund. Aber oft fehlt es. Glückendes, befreites, gelungenes Leben. Oft sogar das ganze Gegenteil. In der Rückschau auf mein eigenes Leben kann ich nur bekennen, ohne Gottes korrigierendes Eingreifen, auch mittels anderer Christen, die sich tatsächlich erdreisteten, mir zu sagen, so geht das aber nicht weiter mit. Du bist auf keinem guten Weg, würde ich hier nicht mehr stehen. Wirklich, ich würde hier nicht mehr stehen. Ich wäre buchstäblich ins Verderben gelaufen, Also meint es Gott doch gut mit uns, wenn er uns korrigiert und manchmal auch mutige Mitchristen dabei einbringt. Aber nochmal fürs persönliche Überleben. Wie siehst du das? Leben, wie Gott es von mir möchte? Leben nach seinen guten Gaben, nach seinen guten Geboten für mich? Dranbleiben an Gottes Plan für mein Leben? Gehorsam im Glauben? Biblisch fundierte Ethik nicht nur vertreten, sondern auch leben? Ist das für dich eher ein No-Go oder gelungenes Leben? Meine allererste Bibel stammt aus dem Jahr 1969. In diesem Jahr bin ich zum Glauben gekommen und ich habe in diese alte Bibel und stöbere ganz gerne immer noch mal von Fall zu Fall gerne da drin rum, sehr viel tagebuchartig eingetragen, was ich so alles erlebte. Wie naiv und wie selbstverständlich habe ich es damals ausgedrückt, ich möchte es so leben, wie Jesus es für mich vorgesehen hat. Aber mir war damals schon gleichzeitig dieser heilsame Zusammenhang klar. Bei diesem Vorhaben ist es nicht entscheidend, einen besonders hohen Grad an Perfektion zu erreichen. Das geht auch gar nicht, dafür sind wir zu menschlich und zu fehleranfällig. So zu leben, wie Gott es mit mir vorhat, war von Anfang an gepaart mit der ebenfalls kindlichen Absicht, ich möchte einfach mit meinem Leben Jesus gefallen. Ich möchte ihm einfach nur gefallen. Er ist mein Retter, mein Herr. Und nebenbei zu spüren, dass ich das dann auch als gelungenes Leben auszahlt, weil Gott es gut mit mir meint. Also, Leben im liebevollen Schatten seiner Gnade, kein Wettbewerb um die Gnade, sondern bei allen Widrigkeiten des Lebens möglichst auf dem Weg wieder Jesus herbleiben oder ganz neu wieder auf diesen Weg sich einklinken. Ich hatte das Vorrecht, für 9 Jahre Pastor einer Gemeinde zu sein, in der 90% aller Christen nicht länger als 4 Jahre gläubig waren. Es staunt mich, wie sie ohne lange Bedenken nach Gottes Plan leben. Bis heute. Da waren zum Beispiel Leute darunter, die lebten mit ihrer Partnerin oder mit ihrem Partner schon mehrere Jahre ohne Trauschein zusammen. Jetzt wurden sie Christen und sie zogen doch tatsächlich nochmal für Monate auseinander, um dann vor Gott den Bund des Lebens zu schließen. Was für ein Aufwand, aber selber so ausgeführt. Es war selbstverständlich, zum Chef zu gehen und ihm kleinere oder größere Mogeleien einzugestehen, zu beichten. Dinge, die in der Welt vorher, vor dem Glauben, einfach so durchgehen. Diese ganz natürliche Neigung, durchs neu gewonnene Christsein sich auch ethisch abzuheben von der Welt vorher, war einfach da. Ich war lange Zeit vorher Pastor einer Gemeinde gewesen mit langjährigen Christen. Und da hatte sich doch ein häufig irritierendes Laissez-faire-Verhalten durchgesetzt. 5 Grad sein. Ist diese ursprüngliche Konsequenz etwas, was in einem langjährigen Christsein immer mehr auf der Strecke bleibt? Wie kommt das dazu? Wo kommt es her? Ist das ein Automatismus? Oder sind es verkehrte Prägungen im Kindheitsstadium des Glaubens? Vielleicht die Fehde von guter Lehre und von Jüngerschaftskursen? Oder spielen wir als langjährige Christen, die wir etwas abgestumpft sind und lässig geworden sind, womöglich als falsche Vorbilder eine schädliche Rolle für junge Christen? Da höre ich ja schon förmlich den Zwischenruf. Früher war alles besser. Den möchte ich vehement widersprechen. Nein, früher war längst nicht alles besser. In meiner Jugend habe ich sehr viele gesetzliche Predigten verkraften müssen und ich ging oft wie so ein begossener Pudel aus dem Gottesdienst nach Hause. Wie unser Pastor werde ich nie. Die anderen sind alle besser wie ich. Ich schaffe das nicht. Und mir ist dann auch schon aufgefallen, sehr früh, christliche Ethik wurde teilweise immer nur mit verfehlter Sexualmoral verwechselt. Ich weiß noch, wie wir als Jugendliche, die wir sowieso nur schlecht als recht mit unseren autoerotischen Fantasien zurechtkamen, wie uns das angedroht wurde. Du lebst in Sünde und du wirst es erleben. Dein Rückenmark wird schwinden. Das ist die Folge der Sünde. Und damit blieben wir alleine mit dieser Strichliste am Bett, wie lange es wir wieder geschafft hatten, sauber zu bleiben. Und dann waren wir doch wieder gefallen. Und keiner war da, der uns aufhalt in dieser vermeintlichen schlimmen Sünde. Wie konnte das nur passieren? Christsein heißt anständig sein, alles im Griff haben. Das war fast eine Gleichung. Vielleicht lächelt man sogar darüber, aber die Alten werden es hier und da schon noch erlebt haben. Da gab es Paare, die waren schon vor der Ehe intim geworden, ein Kind war unterwegs und wurden im Keller des Gemeindehauses gefunden. Nicht in Weiß. Merkwürdig. Andere ethische Verfehlungen, wie ständiges Lügen, üble Nachrede, hässliche Streitereien, Neid und Geiz, das waren lästliche Sünden. Kaum der Rede wert. Manchmal konnte man so meinen, die guten Leitplanken Gottes bestanden nur in Aufforderungen, wie lass das, meide das, ein Christ tut das nicht. Und wir standen in der Gefahr, als junge Christen die Freude am Glauben wirklich zu verlieren. Gott meint es gut mit dir, aber nur dann, wenn du akribisch dich gegen die Sünde stemmst und besonders gegen die Sexualität. Keine Gnade, wenn du es nicht schaffst. Mir ist heute noch weh ums Herz und manche Freunde, denen der Glaube damals verleitet. Weil ihm nicht wirklich erklärt wurde, warum Gott es gut mit uns meint, wenn er uns seine Gebote zur Seite stellt. Sie wurden alleine gelassen. Diese alten Zeiten waren niemals gut. Und trotzdem die Rückfrage, ist es denn dann die richtige Konsequenz, sich zu scheuen, überhaupt noch was Korrigierendes sagen zu dürfen heutzutage? Oder das Wort Sünde überhaupt in den Mund zu nehmen? Alles mit dem Mäntelchen der Gnade zu umgarnen. Im Psalm 119 ist der Psalmbeter ja nicht wirklich automatisch sofort eins mit Gottes Gebot. Das ist ja kein Selbstlauf. Aber er will es sein. Und deswegen formuliert er, Herr, zeig du mir, was deine Ordnungen konkret für mich bedeuten. Und er will damit sagen, Herr, im ersten Moment scheint mir manches deiner Gebote völlig uneinsichtig. Aber ich will mir die Mühe machen, genau hinschauen, begreifen, und das alles unter dem Vorzeichen, du meinst es doch gut mit mir. Vielleicht merken wir sind jetzt an einer Stelle angelangt, wo man einfach mal die Probe aufs Exempel machen muss, um diese vollmundige Aussage, Gott meint es gut mit dir und mir, an einigen praktischen und oft gar nicht mehr so hoch im Kurs stehenden Geboten und Leitplanken der Bibel zu testen. Vielleicht kann es ja sein, wir ernten ein paar Aha-Erlebnisse. Dabei stelle ich einfach mal Gottes Leitplanke, Gebot und die heutige Praxis gegenüber und dann auch noch die Intention, die Gott hatte, warum er dieses Gebot, diese Leitplanke uns zur Seite gestellt hat. Und wir können dann abwägen, wie es geht. Thema Gemeindezugehörigkeit. Es ist unbestritten Aussage des Wortes, wer zum Glauben kommt, der geht einen ganz organischen Weg von der Bekehrung über den neu gewonnenen Glauben, über die Taufe in die Gemeinde, über kurz oder lang. Heute habe ich eher den Eindruck, manch einer lebt so nach dem Motto, wenn ich zur Gemeinde gehe, nachdem ich zum Glauben gekommen bin, dann habe ich ja nicht. Was habe ich denn nicht? Ich kann überall dran teilnehmen, ich bin zu allem eingeladen. Aber so ganz dazugehören, Mitglied zu sein, so mit Haut und Haar, das geht mir zu lang. Das will ich nicht. Da bleibe ich skeptisch. Nein, lieber nicht. Muss man das denn überhaupt? Und weil wir uns gegenseitig auch nicht zu nahe treten wollen, sagt keiner was dazu. Die Intention Gottes war, Jesus hat sich für uns ganz hingegeben ans Kreuz. Ganz. Ohne eine andere Option. Ohne sich andere Optionen offen zu halten. Darf er dann von uns nicht auch ganze Hingabe erwarten? Zumal darauf eine große Portion Segen liegt. Gemeinde ist ja kein christlicher Club. Gemeinde ist Gottes Werk, ein Raum der Gnade und des Segens, ein Raum des Schutzes und der Geborgenheit. Und was ist das für eine Freude? Ich habe es heute noch so gefühlsmäßig in mir. Mit meinen eigenen Begabung, zum Gelingen dieser Gemeinschaft beizutragen, selber dadurch im Glauben zu wachsen und immer mehr um mich herum Gerettete in diesem Schiff der Gemeinde begrüßen zu dürfen. Und es gelegentlich auch mal, vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber auf den zweiten, wohltuend erleben, dass mal ein Wort der Korrektur und ein mahnendes Wort gar nicht verkehrt ist. Ja, es ist ein guter Gott, der es gut mit mir meint. Er missbraucht meine Verbindlichkeit nicht. Er nutzt mich nicht aus. Ich bin keine willenlose Marionette. Das Zweite, Ehe ein Leben lang. Jesus ist dieses Gebot sehr wichtig, sonst würde er es nicht nochmal in der Bergpredigt wiederholen. Unsere Praxis heute, muss man denn verheiratet sein? Die Liebe ist doch entscheidend. Hält das überhaupt ein Leben lang? Lieber einen Lebensabschnittspartner, als ewig gefangen in einer sprachlosen Ehe. Die Intention Gottes aber, vieles, was ich eben schon zur verbindlichen Gemeindezugehörigkeit gesagt habe, das gilt auch für diese intimere Gemeinschaft. Sie ist eine lebenslange Schule des Miteinanders. Sich immer noch liebenswerter zu machen für den Partner, die Partnerin. An den eigenen Unarten arbeiten. Den anderen nicht erziehen wollen. Füreinander beten und da sein. Ehe also ein lebenslanger Schutzrahmen, um bei Verstimmungen nicht sofort das Weite zu suchen und zu fliehen. Phasen der Nähe, Phasen der Distanz erleben und verarbeiten. Die eigene Persönlichkeit, die sich ja quer durchs Leben, ich bin nächstes Jahr 50 Jahre verheiratet, komplett verändern kann, mitzuerleben, sich neu darauf einzustellen. Jesus hat sich deswegen nochmal dieses Gebot der Ehe vorgenommen und in der Bergpredigt neu betont, aber auch deswegen, weil damals die Allerfrommsten, die Pharisäer und Schriftgelehrten, sich durch gesetzliche Schlupflöcher und theologische Arobatik schnell aus ihrer eigenen Ehe herausstehlen konnten, um wieder frei zu sein. Das kam tatsächlich vor, da waren sie schon sehr modern. Gott meint es gut mit mir, das ist damit gemeint. Ein dritter Punkt, Leben ohne Lüge. Jesus wiederholt auch dieses so wichtige Gebot in der Bergpredigt, Kapitel 5, Vers 33. Die Praxis ist doch heute die, es wird gelogen, was das Zeug hält. Donald Trump hat die Lüge hoffähig gemacht. Man zählt mittlerweile Tausende von Lügen in seinem Wahlkampf und in seinen Reden. Was für ein verkehrtes Vorbild. Er fordert von amerikanischen Mamis mehr Babys, sonst sind sie Katzenmamis. Und selbst geht er während der Schwangerschaft seiner Frau mit einer Prostituierten ins Bett. Und die Christen feiern ihn. Was soll das denn bedeuten? Die Intention Gottes ist, ich meine es gut mit euch, wenn ich euch zutraue, wahrhaftig zu leben und die Wahrheit in Liebe zu reden. Ihr werdet sehen, wie sich Ängste untereinander verlieren, wenn ihr transparent und ehrlich seid und auf diese Weise auch so miteinander lebt. Wenn euer Ja ein klares Ja ist und euer Nein ein klares Nein, ohne jeglichen Hintergrund. Und noch zwei Bereiche, wo wir uns vielleicht besonders schwer tun, darin, Gott meint es gut mit uns, zu vermuten. Sittenloses Leben durch eigensüchtige Wünsche führt zur Unzucht und zu hemmungslosen Zügellosigkeit. Ich lese mal diesen anstößigen Vers aus Galater 5, Vers 19. Gebt euren selbstsüchtigen Wünschen nicht nach, das führt zu einem sittenlosen Leben, zu Unzucht und hemmungsloser Zügellosigkeit, zur Anbetung selbstgewählter Idole, abergläubisches Anbeten übersinnlicher Kräfte, Feindseligkeit, Streitsucht, unberechenbare Eifersucht, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen. Das bestimmt dann euer Leben genauso wie Neid und diverse Gelage. Theologisch gesagt ist das ein sogenannter Lasterkatalog. So hat man das früher genannt. Ich muss persönlich sagen, vieles dieser alten Worte ist mir sofort einsichtig. Da habe ich die Finger von zu lassen und es geht mir gut. Aber wie ist das mit dieser Formulierung Unzucht und Zügellosigkeit? Passt das noch in unsere Zeit? Darf man das überhaupt noch in den Mund nehmen? Ich will mal einfach ganz offen zu erzählen, wie ich es erlebt habe. Als junger Christ war ich unsterblich verliebt in meine erste wirkliche Freundin, mit der ich mir auch ein gemeinsames, verbindliches Leben vorstellen konnte, und so wurde es auch. Und dann stand da diese Forderung im Raum von der christlichen Umwelt, so mir gesagt, Sex vor der Ehe ist Sünde. Gleich außerhalb der Zucht, gleich unzüchtig. Daran haben nicht nur wir uns mächtig abgearbeitet. Aber über die Schiene, Gott meint es gut mit mir. Und nachzufragen, warum steckt auch da drin das, dass er es gut mit mir meint. Und mit Hilfe eines wirklich sehr, sehr einfühlsamen Seelsorgers, zu dem wir beide, meine Frau und ich, einen guten Kontakt hatten, wurde uns hilfreich vermittelt. Die vollständige körperliche Vereinung mit dem Partner gehört nicht nur deswegen in die Ehe, weil das so im Wort steht. Wer es befolgt, der spürt, Gott meint es gut mit dir und mit deiner Freundschaft, weil er uns rät, bevor ihr beide euch im Kennenlernen auch körperlich entkleidet, um intim zu werden, entkleidet euch doch erstmal geistig. Redet ganz viel miteinander über eure Vorstellungen vom Leben, über eure Planungen, über eure Vorlieben und alles Mögliche. Teilt das Leben erstmal so auf dieser Schiene miteinander, um festzustellen, es passt. Wenn allerdings die erotischen Bedürfnisse sofort am Anfang stehen, vielleicht sogar mit der Fehlannahme, ich weiß doch gar nicht, ob ich körperlich zu dem anderen passt, ich muss das so erstmal ausprobieren, dann werdet ihr erleben, dass die Triebe so dominierend werden, dass es schnell zu Lasten des geistigen Kennenlernens geht. Es ist ein guter Gott, der den totalen Vollzug der Sexualität in den schützenden Rahmen einer Ehe gelegt hat. Damit ist er kein Feind der Sexualität, wie es später die alten Kirchen verkündeten, sondern er hat ja dieses Geschenk selber gemacht und hat dazu gesagt, es ist gut. Er hat es aber gegeben, damit wir es behutsam öffnen, wie ein Geschenk, das man langsam aufpackt. Ich habe mich in den 40 Jahren meines Pastoren-Daseins beim Glaubensprechen nicht gescheut, auch diesen Teil anzusprechen, und habe erlebt, dass mir deswegen kaum einer böse ist. Es ging mir immer um die Seele, nicht ums Verdammen oder sowas. Darum geht es. Und ein letztes Wort, Gemeindezucht, einander ermahnen. Das wird ja heute, aus welchen Gründen auch immer, immer zurückhaltender, ist gar nicht mehr praktiziert. Dieses korrigierende Gespräch mit den Mitchristen, das ist damit gemeint, jemand hat ein Verhalten an den Tag gelegt über längere Zeit, wo wir spüren, das ist für ihn selber, für seine Umwelt und auch für die Gemeinde nicht förderlich. Er lebt fast in so einer Art Verblendung. Und da kommt das ins Spiel, was die Bibel mit Matthäus 18, Vers 15 ausspricht, Gemeindezucht, und Paulus bringt dafür dann im Korintherbrief auch Beispiel. Hört sich auf den, nicht nur auf den ersten Blick, übergriffig und schlimm an. Schon das Wort Zucht wirkt die Assoziation Zucht. Neulich las ich in einem Kommentar zu diesem Wort, was würden wir von einem Trainer halten, der taktische Anweisungen an die Mannschaft gibt, aber nie die Kondition und die Fitness seiner Spiele kontrolliert und steigert. Oder von einer Mathematiklehrerin, die Aufgaben erklärt, aber nie die Fehler ihrer Schüler korrigiert. Von einem Arzt, der über Gesundheit lange Referate halten kann, aber niemals das Krebsgeschwür heilt oder operiert. Das ist doch jeweils immer nur die halbe Miete, die halbe Wahrheit. Ein Trainer lässt auch intensiv fürs nächste Spiel trainieren. Eine Lehrerin korrigiert die Fehler in der Mathematikarbeit und der Arzt bekämpft die Krankheiten mittels Operation. Jedes Beispiel hat sich ergänzt. Aber was halten wir von einer Gemeinde, die ihren Mitgliedern Jüngerschaft lehrt, aber nie auch mal Fehlentwicklungen erörtert, nie auch mal Warnungen in den Raum stellt, bis hin zu der Konsequenz, so nicht. Ich habe den Eindruck, wir müssen uns ganz besonders um Einsicht bemühen, das so richtig zu verstehen. Selbst wenn du auch mal liebevoll zur Rechenschaft gezogen wirst, man dir Fehlentwicklungen in deinem Leben deutlich macht. Selbst da könnte ja auch noch Liebe Gottes drinstehen. Denn du bist ja Gott nicht egal. Nur Leute, die uns egal sind, die lassen wir laufen, oder? Leute, die mir nicht egal sind, meine Kinder, die lasse ich einfach nicht so einlaufen. Da gibt es auch mal Worte der Korrektur. Und das alles aber immer aus der Perspektive, ich habe Angst um dich. Ich bemühe mich seelsorgerlich um dich. Wir reden in Augenhöhe miteinander. Und immer auch aus der Bereitschaft, ich richte mich. Ich selber brauche eine solche Begleitung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auf dieser Ebene kann ich persönlich sogar ein auf den ersten Blick schwieriges Wort wie Gemeindezucht von der Perspektive Liebe Gottes setzen. Gemeindezucht. Und weil wir trotzdem heutzutage durch den überbordenden Individualismus uns überhaupt nicht mehr trauen, etwas Korrigierendes zu sagen, ich erfahre mich selber bei guten Freunden dabei, dass ich danach ärgerlich auf mich selbst bin, ich habe mich nicht getraut, auch mal sowas zu sagen. Kommt es nicht zu diesem heilsamen Weg, der dann weitergeht, bis auch diese Dinge unter Umständen, wenn es ganz gut geht, beiseite gelegt werden können. Wie viele unserer Zeitgenossen gehen förmlich in die individuelle Isolation, weil man sich nichts mehr gegenseitig zu sagen meint haben zu dürfen. Das ist doch häufig die Praxis und auch das, was danach kommt. Es waren jetzt ein paar Bereiche, in die man förmlichst heute nicht mehr die Nase hineinzustecken hat, auch in der Gemeinde nicht, meinen jedenfalls manche. Und ich spüre bei mir selbst, wie ich schon sagte, diese Scheu und kann das gut verstehen. Am Anfang habe ich beschrieben, wie man früher bei christlichen Fehlverhalten fälschlicherweise alles an die Öffentlichkeit zerrte, immer alles nur unter dem Begriff schlimme Sünde. Da will keiner mehr hin, hoffentlich. Das macht Angst. Das baut nicht auf. Wenn aber Gott es wirklich gut mit uns meint, dann wiederhole ich das gerne noch einmal. Und dann nimmt Gott mir nicht die Aufgabe ab, mir die Mühe zu machen, weiter nachzufragen, wenn ich mich an seinem Wort reibe. Weiter nachzufragen. Warum steckt da trotzdem der gute Plan Gottes mit? Ist vielleicht dann bei mir der Porsche voll. Und zum Schluss noch ein unverzichtbarer Zusatz. Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn Sünde geschehen ist, egal welcher Art, wenn ich im Widerspruch zu Gottes Plan für mein Leben lebe, dann gibt es nur einen heilsamen Weg daraus und der orientiert sich an keinem anderen als an Jesus Christus und seiner Geist. Er ist allen Sünden, nicht wie die Schriftgelehrten mit der Keule des Gesetzes begegnet, sondern mit seinem seelsorgerlich heilenden Wort der Gnade. Gesetzliche Menschen, damals wie heute, sind mit Sündern schnell fertig. Nach der Devise, friss oder stirb. Halt dich ans Wort oder das Wort verdammt dich. Das geht schnell. Der seelsorgerliche Weg ist ein unendlich langer Weg des Fragens, des Verstehenwollens, des erneuten Nachfragens, des Ermutigens zu einem konsequenteren Leben. Und dann wird auch die Phase der Stille zugelassen, damit Selbsterkenntnis entsteht. Das ist überhaupt so der Königsweg, wenn ich in einer Seelsorge am Ende demjenigen gar nicht sagen muss, was er tun muss, wenn es ihm selber einsichtig wird durch die Gnade Jesu. Diesen Weg ist Jesus gegangen und wir sollten ihn so auch miteinander gehen. Nicht als fromm Statement gegen die Sünde. Sünde wird schon aufgedeckt, aber dann den Weg der echten Sehnsucht. Danke, Vater, Himmel, dass du die Dinge offen aussprichst in der Bibel, die nicht gut sind. Dass die Bibel sich traut, uns deinen guten Weg zu offenbaren. Aber es ist genauso gut, dass wir keine tote Blutreligion haben. Hinter der Bibel stehst du, Jesus Christus, als Seelsorger. Und du möchtest jedem Menschen, der deinen Weg gehen möchte, wirklich helfen, zu erkennen, dass du es gut mit uns meinst. Auch wenn es manchmal nicht war. Wenn solche Fragen in unserem Leben da sind, dann hilft du uns, dass wir uns ihnen stellen. Dass wir sie nicht einfach beiseite schieben. Weil wir wissen, letztlich können wir damit nur gewinnen. Und Herr, gib uns auch das eigene Zutrauen und die Offenheit bei Menschen mit